Ich möchte heute Abend gerne einen Vortrag geben über die Dharma-Praxis mit den Kilesas, mit den Kleshas, mit den Geistestrübungen. Kilesas oder Kleshas sind Zustände und Bedingungen in Herz und Geist, die uns gestresst, verspannt und unzufrieden machen. Kilesa in Pali heißt Plage, Befleckung, nicht heilsame Verunreinigung, Täuschung. Über die Dharma-Praxis mit diesen eben möchte ich nun im Vortrag sprechen. Das Abhidhamma, eine spätere buddhistische Textsammlung, nennt 10 nicht heilsame Kilesas. Und ich zähle jetzt diese 10 auf, damit ihr eine Idee habt oder euch erinnert, was damit gemeint ist. Zum Teil drücke ich ein Pali-Wort mit mehreren deutschen Wörtern aus, somit es sind etwas mehr als 10, die ich jetzt aufzählen werde. Also das sind die grundlegende Täuschung und Verblendung über die Wirklichkeit, etwas, worüber auch Fred in seinem Vortrag gestern gesprochen hat, die Schamlosigkeit oder Skrupellosigkeit bezüglich sich selbst und anderen, Verlangen und Aversion, Ablehnung, falsche Sichtweise, Dünkel, Überheblichkeit, Stolz. Ihr könnt gleich mitschauen, ob ihr die kennt, ob euch das irgendwie bekannt vorkommt. Ängste zum Beispiel, Besorgnis, Aggressionen, Hass, Neid, Eifersucht, Geiz, Ruhelosigkeit, Trägheit und Dumpfheit, Schläfrigkeit und Zweifel. Also die 5 Hindernisse oder Hemmnisse, die sind auch darin enthalten. Etymologisch bedeutet Kilesa das, was von innen Probleme macht. Also sie sind subjektiver Natur, sie plagen uns quasi von innen heraus. Geistesgifte ist auch eine deutsche Übersetzung. Unser Geist ist mit Negativem vergiftet, gelähmt und kann deshalb seine normalen Funktionen nicht ausführen. Statt klar ist er diffus, statt ruhig und gelassen ist er reaktiv oder hyperaktiv. Auch der Begriff Geistestrübungen wird öfters verwendet und im Folgenden brauche ich jetzt Kilesa oder eben Geistestrübung. Und eben, im Vortrag jetzt geht es darum, wie wir damit geschickt praktizieren können. Den Kilesas liegt eine Täuschung zugrunde. Und diese Täuschung zeigt sich darin, dass 3 Wesensmerkmale nicht erkannt werden. Unser Geist erfasst die vergängliche Natur der Kilesa-Erfahrung zu wenig. Also zum Beispiel, wenn gerade eine gereizte oder lustlose Stimmung da ist, schwingt unterschwellig eine Fehleinschätzung mit. Die Stimmung wird eher als statisch oder als etwas Festes wahrgenommen, das aufgrund seiner projizierten festen Beschaffenheit eben bleibt, andauert und das kann dann gefühlsmäßig eine Ewigkeit sein. Und so wird natürlich die Flüchtigkeit und Dynamik derartiger Zustände nicht gesehen. Weiter wird im Kilesa oder durch das Kilesa-Zustand das Leiden nicht richtig erkannt oder gesehen. Wir fühlen das Negative oder Nicht-Heilsame dieses Kilesa-Zustandes zu wenig tief oder wir akzeptieren es nicht oder unterschätzen seine Wirkungen und seine Dynamik. Und darum auch kann gut sein, dass wir auch weniger motiviert sind, uns davon zu befreien. Und weiter findet im Kilesa auch eine Ich-Identifikation statt. Wir fixieren uns auf ich bin die Wut oder das ist meine Trauer. Das bedeutet danach, wir nehmen es zu persönlich und sehen eben auch hier wieder zu wenig, wie der Zustand bedingt entstanden ist. Kopernikus hatte im Mittelalter eine neue, sehr herausfordernde Sichtweise vertreten. Es war damals klar, die Erde ist das Zentrum des ganzen planetarischen Systems. Als dann Kopernikus ein anderes Weltbild postulierte, gab es heftigste Reaktionen. Damals war es extrem kontraintuitiv, dass die Erde nicht mehr das Zentrum sein soll und sich, wie die anderen Planeten, um die Sonne bewegen. Es war eine Revolution für das bisherige Verständnis. Und ich sehe eben auch zwei revolutionäre Sichtweisen in Bezug auf die Kilesas, die unser Verständnis von ihnen neu und anders prägen können. Und Buddha hat diese Sichtweisen schon eben vor über 2500 Jahren vertreten. Die erste: Kilesas sind nur BesucherInnen, sie sind nicht unsere Natur. Das heißt, Kilesas sind nicht naturgegeben und machen nicht die Essenz unseres Wesens auch aus. Das heißt eben dann, sie sind temporär, sie kommen und gehen wie BesucherInnen. Das klassische Bild ist das der Sonne. Die Sonne symbolisiert unser eigentliches Sein, eine helle, wache Präsenz, Klarheit und eine Herzenswärme. Und diese Leuchtkraft der Sonne wird dann eben zeitweise durch Wolken bedeckt und Kilesas sind wie Wolken. Wenn Kilesas da sind, so sind wir weniger klar, sind vielleicht so solala achtsam. Es gibt Wut, Gewitter und nebulöse Zustände. Die Natur von Wolken und Kilesas ist flüchtig, sie sind vorüberziehend. Unter bestimmten Bedingungen entstehen und vergehen sie wieder. Dazu ist überliefert, dass Buddha Folgendes gesagt hat: Geist ist in seiner Natur strahlend und rein. Er scheint. Es ist wegen besuchender Kräfte bekannt als Kilesas, weshalb wir leiden. Nun zur zweiten kopernikanischen Wende in der Praxis mit Kilesas. In den Jahren meiner nun über 30-jährigen Meditationspraxis hat sich eine zweite, eben auch ein bisschen kopernikanisch anmutende Wende mehr und mehr herauskristallisiert. In den ersten Jahren der Meditationspraxis taten sich dank gestärkter Achtsamkeit immer mehr kleinere und größere Unzulänglichkeiten auf, Unzufriedenheit, negative Muster. Es wurde mir einfach klarer, dass die alle da sind. So viele Kilesa-Zustände. Und auch deren tiefe Verwurzelung wurde immer offensichtlicher. Und dadurch entstand unbewusst die Schlussfolgerung, es gibt ganz viel zu tun. Es gibt viel zu praktizieren. Ich muss so gut werden, um sie alle bewältigen zu können. Und das braucht enorm viel Bemühen und Riesenkräfte, so vom Gefühl her. Natürlich in einem gewissen Sinn stimmt das, es gibt einiges zu tun, es braucht lange Praxis und Übung, bei den meisten Menschen und so bei mir auch. Dank der dann über Jahre gelernten Hilfsmittel haben sich in den ersten Jahren oder in den Jahren dann eben die Praxis und mein Wohlbefinden auch positiv entwickelt. Das Heilsame zum Beispiel nahm immer mehr über die Jahre gesehen zu, einem größeren Platz ein. Und doch, es war immer noch zu viel Machen, zu viel Krampf, zu wenig Leichtigkeit, mal gröber, mal subtiler. Und je länger dann eben meine Praxis angedauert hat, umso mehr habe ich entdeckt, dass es in einem gewissen Sinn, wenn man das vorher vergleicht, wirklich fast nichts zu tun gibt. Ich muss die Klessas nicht stemmen, ich muss sie nicht bewältigen. Nein, mitfühlend mit ihnen präsent zu sein, bewirkt schon unglaublich viel. Und dann zusätzlich das Verstehen, das dadurch entstehen kann, zeigt, wie auch hier schon öfters gehört, die gehen von selbst wieder vorbei. Und diese zweite kopernikanische Wende ist für jene eine Herausforderung, die gerne viel machen, zielorientiert und vielleicht auch ehrgeizig sind. Oder vielleicht auch für jene, die gerne analysieren oder die ungeduldig sind und die Meditation beschleunigen wollen. Und da ist Gewahrsein einfach irgendwie zu wenig oder zu simpel. Das kann nicht sein angesichts dieses Ganzen. Fred hat gestern in der Anleitung um 14.30 Uhr einen ganz einfachen Umgang mit den Kilesas beschrieben. Erstens, sie erkennen. Zweitens, sie spüren. Und drittens, schauen, was mit ihnen passiert. Das könnte eigentlich schon das Ende des Vortrages sein. Doch ich sage jetzt doch noch ein paar mehr Sachen darum und ich habe jetzt eben die Gelegenheit, noch eine halbe Stunde etwas darüber zu sagen. Es geht jetzt eben darum, wie wir damit praktizieren können. Das gilt eigentlich für hier und auch für im Alltag. Und dafür möchte ich eben vier Hilfsmittel beleuchten, die einer meiner wichtigsten Lehrer, Saido Uteshaniya, eben immer sehr betont. Das ist der Herr hier, gleich neben der Tara. Und Saido Uteshaniya ist ein burmesischer Mönch und Lehrer, der weltweit lehrt und auch schon dreimal hier im Zentrum gelehrt hat und eine spezielle Verbindung hat, darauf komme ich dann noch später, mit Praxis im Retreat und Praxis im Alltag, dass das wirklich gleich wichtig ist. Jetzt eben die vier Hilfsmittel, die sind erstens die Entspannung, zweitens und klar, das musste kommen, Gewahrsein oder Achtsamkeit, dann drittens die innere Haltung und viertens erforschen oder ergründen. Und diese vier haben etwas gemeinsam. Wir machen eigentlich mit Hilfe von ihnen nichts direkt mit den Geistestrübungen. Wir sind mehr besorgt um das Drumherum, eben zum Beispiel, wie wir uns ihnen zuwenden, wie wir mit ihnen sind oder wie wir sie sehen auch. Jetzt zunächst zur Entspannung. Sammlung und ruhevolles Verweilen sind wichtige Grundlagen für die Vipassana-Praxis, für das klare Sehen der Wirklichkeit. Wir müssen in Erfahrungsprozessen länger verweilen können, um diese auch besser zu verstehen. Und klar, wir sehen weniger, wenn wir verspannt, fixiert oder auch aufgewühlt sind. Wenn wir Sorge tragen, dass wir uns in der Meditation wohlfühlen und entspannt sind, schaffen wir ein inneres Klima damit, in dem die Kilesas klarer wahrgenommen und auch verstanden werden können. Ich muss mich einer Erfahrung hingeben können, mit ihr verweilen können, empfänglich sein, tiefer und auch umfassender mit ihr in Kontakt sein. Und es liegt irgendwie auch natürlich auch auf der Hand. Das geht viel einfacher, wenn ich auch entspannt bin. Und mit dieser Entspannung geht auch eine Offenheit einher, die auch sehr dienlich ist. Und so habe ich mich während der Vorbereitung des Vortrages gefragt, was führt eigentlich dazu, dass beim Meditieren wir uns komfortabel, wohl und entspannt fühlen können. Und habe dazu für mich ein paar Dharma-Zutaten zusammengetragen. etwas Erstes auch schon gehört, wir müssen nicht versuchen, ein Kilesa loszuwerden. Zum Beispiel, wir sind gerade in einer wirklich etwas extremen, unleidigen, schlechten Stimmung. Wir können uns mit ihr entspannen, statt uns erst zu entspannen, indem wir sie loswerden, und wenn sie weg ist, dann können wir uns dann entspannen. Nein, wir können versuchen, uns bereits mit ihr etwas zu entspannen. Und das erspart schon mal ganz viel Arbeit und auch Anspannung, eben auch, weil wir es nicht loswerden müssen. Ein weiterer Punkt, Dharma-Wissen hilft mir, ein Wissen, wie ist es hilfreich zu praktizieren. Und das ist auch ein Anliegen von Saidu Uteshaniya, dass wir immer wieder schauen, wie praktizieren wir möglichst geschickt. Ich weiß eben, wenn ich mich komfortabel fühle, öffnen sich Herz und Geist leichter und ich bin eben empfänglicher dafür, was sich in den Sinneserfahrungen tut. Dabei helfen mir auch Bilder. Etwa eines, stell mir vor, auf dem Sofa, wohlig entspannt, zurückgelehnt, und in diesem Zustand schaue ich einen Fernsehfilm. Oder ein anderes Bild aus meiner Geschichte, ich stelle mir vor, auf einer Piazza in Italien zu sein, in den Ferien. Ich bin bei einem Latte Macchiato oder bei einem Tee am großen Platz, wo sehr viel los ist, mit dem Gefühl von Dolce Far Niente, aber ich bin auch neugierig, was sich da alles tut. Etwas von dieser Qualität, entspannt und gleichzeitig auch interessiert und neugierig. Saidu Uteshaniya sagt dazu, wenn du entspannt bist, ist es leichter, achtsam zu sein. Und es wird eine freudige, angenehme und interessante Erfahrung. Es gibt auch noch anderes Praxiswissen, das mir hilft. Ich weiß, ich kann Achtsamkeit nicht forcieren. Anstrengung ist allermeistens nicht immer kontraproduktiv. Und mit diesem Wissen wird dann auch die Haltung lockerer. Okay, manchmal ist die Achtsamkeit klar, manchmal ist sie diffus und manchmal ist sogar das Spüren und Beobachten eines schwierigen Zustandes im Moment gerade nicht möglich. Auch dazu nochmal, Saidu Uteshaniya, wenn du nicht beobachten kannst, zwinge dich nicht dazu. Lerne zuerst, dich zu entspannen. Finde heraus, wie du dich wohlfühlen kannst. Und natürlich auch eine heilsame innere Haltung wirkt entspannend. Und jetzt Lama Gendun Rinpoche, das ist der erste auf meiner Seite von den Fotos auf der anderen Seite. Das ist ein verstorbener tibetischer Meister, den ich nicht erlebt habe, aber der für mich sehr wichtig ist. Und er drückt eine derartige innere Haltung oder Einstellung in einem Rat für Meditierende so aus. Lasse deinen Geist in einem Zustand, der gelöst und zwanglos ist. Betrachte in diesem Zustand die Bewegung der Gedanken und Gefühle und verweile entspannt darin. Wir beobachten, spüren, nehmen wahr, sind mitten im Erleben, verweile entspannt darin und verweilen eben darin, entspannt und offen. Da steckt für mich sehr viel Weisheit und auch Leichtigkeit drin. Vielleicht nochmals, lasse deinen Geist in einem Zustand, der gelöst und zwanglos ist. Betrachte in diesem Zustand die Bewegung der Gedanken und Gefühle und verweile entspannt darin. Auch eine rechte Sichtweise kann zu Entspannung führen. Wenn wir zum Beispiel eine Geistestrübung in den Zusammenhang des bedingten Entstehens stellen Und hier könnte rechte Sicht zum Beispiel so aussehen und ich drücke sie jetzt mit Hilfe einer vorgestellten Reflexion dar, wie wir quasi zu uns selbst im Sinne eines Dharma-Coaches etwas sagen könnten oder das darauf hinweisen könnten. Wir können uns entspannen, weil wir wissen, die jetzige Erfahrung können wir nicht ändern, denn sie ist ja bedingt entstanden. Viele unzählige Bedingungen haben dazu geführt, dass wir uns gerade jetzt, gerade so fühlen, dass jetzt gerade diese Kilesas da sind. Wir können uns entspannen, weil wir die Art und Weise akzeptieren, wie zum Beispiel das Neidkelessa für uns im Moment gerade entstanden ist, nämlich bedingt. Wir müssen nicht wissen, warum und wie genau dieses Neidgefühl entstanden ist. Wir müssen das Neidgefühl auch nicht wegmachen, um ein besserer Mensch zu werden. Wenn wir so manchmal mit ein paar Worten uns quasi ermuntern können oder hinweisen können, das alles lässt uns gelöster in einem Gefühlszustand sein. Und so können wir uns ab und zu an diese Sicht der Bedingtheit erinnern, und da braucht es nicht viele Gedanken dazu, das kann so ein kurzer Erinnerungsimpuls sein. Okay, so sind die Dinge jetzt für mich ins Sein gekommen. Ich entspanne mich mit dem, was so geworden ist. Oder für mich manchmal ein ganz kurzer Erinnerungsimpuls. Okay, so ist es geworden. Nun, der zweite Umgang mit Kilesas, eben nicht wirklich überraschend, Gewahrsein, achtsam sein. Und hier möchte ich noch einmal den Wert von Sati, von Achtsamkeit erinnern. Denn eben es ist schon sehr viel, einfach mal einer Geistestrübung gewahr zu sein. Wie gehört, nichts machen damit, nichts ändern, nichts verbessern, einfach so fühlt es sich gerade an. Und ich denke, es lohnt sich, das immer wieder zu wiederholen, es auch vielleicht immer wieder zu hören, es ist wie eine Gegenkonditionierung, die auch hilfreich sein kann. Es reicht, damit präsent zu sein, präsent zu bleiben, das ist schon ganz viel. Es ist ein erster Ausstieg aus den vielen Gedankenschlaufen, aus den Projektionen, die sich gerne um diese Kilesas ranken. Ein Ausstieg aus Geschichten, die wir uns unzählige Male erzählen. Und insofern ist es ein erstes Lösen von einem totalen Identifiziert- oder auch Verstricktsein. Dazu ein Beispiel, das Saidu Uteshaniya von seiner Praxis erzählt hat. Bevor er Mönch wurde, hat er ein Laienleben als Geschäftsmann geführt. Er hatte große Probleme, Depressionen, Ängste, Aggressionen und hatte ein Kleidergeschäft mitten in einem wirklich sehr betriebsamen Markt inmitten von Yangon in Burma betrieben. Und dort hat er die Dharma-Praxis wirklich intensiv angewendet, neben Retreats, die er gemacht hat, oder war auch mal eine Zeit lang Mönch, um auch damit sich von seinen psychischen Problemen zu befreien. Und jetzt seine Praxis, wenn seine negativen Emotionen zu stark waren und er nicht mit ihnen achtsam sein konnte, dann hat er kreativ verschiedenste Hilfsmittel benutzt, um seinen Geist zu beruhigen. Also er ist nicht direkt mit dem Kilesa umgegangen, sondern hat sich quasi zuerst wieder geschaffen, dass er sich wohliger, etwas wohliger fühlen konnte, mit dem Drumherum etwas gemacht. Wenn jedoch die Achtsamkeit stark genug war und eben auch die Emotionen vielleicht nicht so extrem oder stark, dann hat er ein einfaches Hilfsmittel benutzt. Und der wichtige Punkt ist, dass er dann überhaupt nicht auf all die Gedanken, Gefühle und Kommentare geachtet hat, die wirklich links liegen gelassen hat und stattdessen mit der ganzen Entschlusskraft achtsam bei dem Gefühlszustand, bei dem Schwierigen gewesen ist. Nur das Gewahrsein beim schwierigen Gefühlszustand halten, nur das. Und quasi den Kilesa-Zustand wie einen Anker nutzen und stetig auch hier wieder das Gewahrsein dorthin bringen. Ich finde, das ist wirklich auch etwas, was wir im Alltag mal verfolgen können. Wir sind in irgendeiner Stimmung oder in einem bestimmten Gefühlszustand, nicht in einem sehr extremen, und dann einfach mal den immer wieder, wenn der immer wieder da ist, uns dem zuwenden. Nur das, und sonst können wir normal funktionieren. Dann so merken, jetzt ist da, es ist nicht da, das ist nur schon etwas. Und das hat auch etwas Einfaches, dass wenn wir denken, was könnte ich jetzt praktizieren? Okay, ich nehme gerade den Gefühlszustand, in dem ich jetzt bin, und nehme das mal als Fokus quasi meiner Praxis. Und da kann ich verwirrt sein, dann ist das der Fokus. Ich kann traurig sein, ich kann gereizt sein, in mieser Stimmung, sorgenvoll. Das wäre auch möglich mit freudvollen Zuständen. Einfach den Zustand gerade nehmen. Und dann vielleicht noch die Frage einfach, wie fühlt sich, aha, okay, das ist da, wie fühlt sich das gerade an? Und wenn wir das wieder und wieder tun, so bekommen wir mehr mit und sickert das in unser System ein, dass derartige Zustände dynamisch und flüchtig sind, dass sie einfach kommen und gehen. Eine weitere, dritte Art, mit einer Geistestrübung umzugehen. Fred hat sie auch schon erwähnt, unsere innere Haltung oder Einstellung bemerken. Auch wieder, statt unsere Aufmerksamkeit auf eine Geistestrübung wie Wut oder Angst zu richten, lösen wir uns davon und weiten das Gewahrsein auf den ganzen Herzgeist aus. Und in Citta, in diesem Herz-Geist-Raum, lenken wir die Aufmerksamkeit auf jene inneren Bewegungen, die sich dem Kilesa-Zustand zuwenden oder auf ihn reagieren. Und diese sich zuwendenden oder reagierenden Kräfte, die machen dann unsere Haltung oder Einstellung aus, die wir zu dem Kilesa haben. Also statt dass die Wut oder die Angst das Objekt unserer Aufmerksamkeit oder Achtsamkeit ist, wird unsere Haltung oder Einstellung zu Wut oder Angst das Objekt. Und ich denke, das kennen wir, es ist nicht immer einfach, sich vom Objekt des Kilesas, von einem Kilesa zu lösen. Die ziehen unsere Aufmerksamkeit auch gerne an und eine Art wie in einen Bann. Die haben eine gewisse Anziehungskraft. Und damit auch oder darin ist ein Verstricken und dazu gehört auch natürlich ein Unsidentifizieren mit dem Kilesa. Ich-Gefühle, die uns daran binden. Ich bin das Verlangen, das bin ich, so bin ich. Die Trauer, das hat etwas Totales, Existenzielles. Und dann ist es eine erste Desidentifikation, wenn wir uns von der Verstrickung mit dem Kilesa lösen, indem wir die Achtsamkeit auf die innere Haltung lenken und quasi der inneren Haltung zuwenden. Eine Haltung kann sich als inneres Klima ausdrücken. Nicht nur beim äußeren, sondern auch beim inneren Wetterzustand gibt es große klimatische Unterschiede. Das innere Klima kann freundlich, mitfühlend, großzügig, humorvoll, offen sein, klar, hilfreich, heilsam. Oder druckmachend, verurteilend, zynisch, von oben herab, gnadenlos hart, klar, nicht hilfreich. Und es ist gut, sich das manchmal nochmal vor Augen zu führen. Je nach Klima macht es einen riesen Unterschied, wie unser Leben ist oder wie wir uns darin fühlen. Ich habe lange Jahre mit Kindern und Familien, also ich habe Kinder und Familien psychotherapeutisch unterstützt und ich hatte da viele Kinder bei mir, welche zu Hause die ganze Woche in einem giftigen, einengenden oder dann auch eben zufordernden Familienklima gelebt haben und dem ausgesetzt waren. Und für sie war der Therapieraum und meine wohlwollende Präsenz wie eine Zuflucht, eine Stunde in der Woche. Und es war berührend, wie die Kinder sich in diesem Safe Place für sie, in diesem sicheren Ort, wie sie aufgeblüht sind. Und natürlich für mich dann auch schwierig, immer wieder zu wissen, wie sie dann wieder zu Hause leben müssen. Und eben in diesem Safe Place haben die Kinder dann im Rollenspiel natürlich auch viele negative Emotionen und Kleshas ausgespielt. Denn auch es war ein Raum da, es war Wohlwollen da, es war Interesse von meiner Seite da, auch für diese schwierigen Emotionen. Und so können wir vielleicht auch für uns immer wieder oder immer mehr einen inneren Safe Place schaffen, einen inneren Ort, in dem diese Kilesas Raum und auch Platz haben, sich gestalten und ausdehnen dürfen. Jetzt ein paar Worte, wie wir in unserer Praxis zur inneren Haltung Sorge tragen können. Es ist nicht hilfreich, sich mit zu viel Bemühen auf hilfreiche Haltungen und Einstellungen auszurichten. Verlangen und Aversion spielen mit, wenn wir heilsame Haltungen machen oder hinbekommen wollen, oder andererseits die nicht heilsamen einfach ablehnen. Es geht wie anderswo auch hier darum, einfach zu spüren und wahrzunehmen, welche Haltungen wirken gerade bei diesem Kilesa bei uns im Hintergrund. Welche Qualitäten der Zuwendung sind da? Ein Verurteilen, ein Fordern, ein Verlangen oder auf der anderen Seite Interesse, Humor, Mitgefühl, Geduld. Es macht etwas, wenn wir hier immer wieder hineinspüren und die Wirkung, die unterschiedliche Wirkung dieser beiden Hintergrundzustände spüren und dem Geist so mehr und mehr klar machen, dass die einen viel hilfreicher sind als die anderen. Es gibt auch aktivere Hilfsmittel. Wir können eine Einstellungsänderung bewirken, indem wir bewusst unseren Gesichtspunkt ändern und die Situation umdeuten. Unsere normale und auch intuitive Haltung ist, wie schon gehört, Kilesa gleich unangenehmes Vedana, gleich enge Verspannung, gleich weg davon. Wir sind vielleicht doch auch achtsam mit dem Kilesa, doch die Bemühungen drehen sich immer auch vielleicht auch darum, es wegzuhaben. Hier können wir bewusst unserer Haltung einen Dreh geben und sie ändern von statt weg davon, das Kilesa, der Zustand ist jetzt meine Praxis. Ein sehr unangenehmer Zustand, Verwirrung, Unsicherheit, Ärger, obsessives Verlangen, Stolz. Ich wende mich dem Zustand zu mit der neuen Perspektive, ich will jetzt damit praktizieren. Da ist auch etwas von einem Entschluss drin, der da auch eine gewisse Stärke gibt. Hier eine persönliche Erfahrung von mir. Ich habe dies einmal länger mit einem Zustand der Erschöpfung von mir praktiziert. Ich habe damit natürlich getan, was sinnvoll war zu tun, um aus der Erschöpfung rauszukommen oder auch nicht wieder stärker reinzukommen. Und gleichzeitig, weil es eben auch meine Praxis war, hat sich etwas geändert, wenn ich mich immer wieder an die Umdeutung erinnert habe, im Sinne von, okay, dieser Erschöpfungszustand ist jetzt meine Praxis. Und nicht nur einen Tag lang, sondern über ein paar Wochen lang, nicht immer, aber immer wieder dranbleiben über eine längere Zeit. Und es war interessant, dadurch auch mehr oder klarer zu erkennen, wie viele Zustände und Zwischenzustände von Erschöpfung es gibt. Von einem sehr in diesem Erschöpfungszustand sein, momentweise, bis zu einem ziemlich und dann einem nur etwas und einem zeitweise Erstaunlichen gar nicht mehr. Das war wirklich auch interessant. Und diese andererseits kann ich auch sagen, diese Einstellung von dieser Zustand ist jetzt meine Praxis, hat diese Einstellung natürlich auch meinen Zugang für Dharma-Qualitäten geöffnet. Und dadurch auch die Möglichkeit gegeben, Qualitäten wie Mitgefühl für mich oder Gelassenheit zugänglicher zu machen. Eine andere Möglichkeit, die Haltung zum Kilesa zu ändern, ist Zurückhaltung. Denn gerne agieren wir die Kilesas aus. Also wir sind zum Beispiel ruhelos und agieren diese Energie in kleinen und kleinsten Körperbewegungen oder einem Spaziergang aus. Das kann natürlich manchmal durchaus sehr sinnvoll sein, wenn ein Kilesa-Zustand zu viel oder zu stark wird. Und doch, manchmal ist es auch ein nicht sinnvolles Vermeiden, den Zustand wirklich zu fühlen. Oder ein anderes Beispiel, wir sind beunruhigt und spüren ein Gefühl von Besorgtsein, so ein Kilesa. Und dieses Gefühl agieren wir gerne in einer Papancha-Kette in Sorgengedanken aus, unablässiges Planen, Wiederholen, Rationalisierungen, Begründungen, Ausdruck ausegaren, Ausagieren einer Grundsorge oder Grundangst. Mit Zurückhaltung bleiben wir beim unangenehmen Gefühlszustand und agieren ihn nicht aus. Gehen nicht in die Gedanken, halten uns zurück, tun nicht etwas. Wir suchen auch nicht Gegenmittel einzusetzen, Dharma-Mittel einzusetzen, damit er sich auflöst. Das machen wir auch nicht, da halten wir uns auch zurück, sondern wir machen bewusst nichts. Wir üben uns in Zurückhaltung. Stoppen vielleicht auch mal schon x-mal Gedachtes. Und hier könnten wir sagen, Zurückhaltung ist auch, wie das Wort sagt, eine Art Haltung. Statt eines inneren Aktivismus entsteht durch ein Innehalten und Nichtsunternehmen mehr innere Weite. Und in dieser Weite darf ein unangenehmer Kilesa-Zustand eher sein. Noch der vierte und letzte Punkt, was uns im Umgang mit Kilesas, mit Geistestrübungen behilflich sein kann. Es ist das Erforschen und Ergründen, das dann zu Verstehen und Weisheit führt. Sayadaw Utteswaraniya sagt dazu, nicht wir lösen die Kilesas auf, sondern die Weisheit tut das. Erforschen oder ergründen ist einer der sieben Erwachensfaktoren, Dhammavijaya. Fred hat in seinem ersten Vortrag auch davon gesprochen. Und ergründen und erforschen sind eine Kraft, die uns tiefer sehen und eben auch verstehen lässt, wie unser Leben funktioniert. Buddha hat im Kalamasutta gesagt, glaube nicht, weil es in den Schriften so gesagt wird. Weil deine Familie dahinter ist, weil dein Lehrer oder deine Lehrerin es so erzählt. Brenne es, teste es, kratze es auf, lasse Säure darüber laufen, wäge es, tu alles, was du tun kannst. Wie wenn du Gold testen würdest, um zu sehen, ob es das tatsächlich ist oder nicht. Buddha regt uns an, zu erforschen eben auch, was ein Kilesa-Zustand tatsächlich ist. Und es muss jetzt nicht gerade Säure darüber laufen lassen sein. Es gibt viele andere Möglichkeiten. auch erforschen braucht verschiedene Bedingungen und Qualitäten. Es kann Zeiten sein, wo es sehr sinnvoll ist, mehr da hineinzugehen und Zeiten, wo wir das besser sein lassen. Je stabiler und ruhiger ein Geist ist, umso mehr können wir erkennen. Und manchmal ist es angesagt, den Geist einfach ruhiger, mitfühlender, stabiler, offener zu machen. Und eben, es braucht ein empfangendes, offenes, erlaubendes Präsentsein. Manchmal müssen wir zuerst da etwas investieren. Erforschen ist hier kein intellektuell-analytisches Herausfinden, warum etwas so ist und wie dann das genau in seinen Ursprüngen und nachher entstanden ist. Es ist vor allem ein Hineinspüren und ein feines, ganzheitliches Wahrnehmen, was gerade in Körper, Herz und Geist geschieht. Steve Armstrong ist ein amerikanischer Vipassana-Lehrer und er hat einmal Forschen so erklärt, dass es hat mir sehr gefallen. Zwar hat er so gemacht, spürt einfach mal, was geschieht, da, wenn der Arm sich so langsam hebt, was ihr empfindet, was denkt es gerade dabei, was tut sich, wie beeinflusst sich das, hört ihr etwas, einfach dieses ganze Geschehen, wenn ein Arm sich hebt oder senkt, was tut sich da alles? Das ist Erforschen. Und das können wir natürlich auch so mit einem Klesha-Zustand. Deiner Emotion präsent sein, wir könnten sagen, während sie so durch unseren Geist zieht. Beobachten, was da alles geschieht. Und wie das Wetter ein bedingtes Geschehen ist, so ist ein Kilesa-Zustand auch Ausdruck eines Geschehens, bedingt und in einem dauernden Wandel und Wechsel. Anagarika Munindra, ein verstorbener indischer Vipassana-Lehrer, war auch ein Lehrer von Fred. In den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts verbrachte er eine gewisse Zeit in den USA. Und dort hat er seine Gastgeberinnen gebeten, sie sollen ihm den schrecklichsten Horrorfilm bringen, den sie kennen. Das haben sie offenbar getan und er hat ihn angeschaut. Und danach hat Munindra erzählt, es muss ein köstliches Bild gewesen sein, er hat erzählt, ich bin interessiert, weil ich meine Gelassenheit im Zusammenhang mit Angst teste. Während ich den Film im Fernseher schaue, achte ich, wie meine Emotionen entstehen und vergehen. Ich weiß, dass es nicht reale Bilder sind, aber es ist entzückend, wie der Geist über sie real denkt. Ich bin einfach so neugierig darüber. Etwas von der erforschenden, interessierten Haltung von Munindra. Und offenbar selbst beim Sterben hat er diese neugierige auch Haltung beibehalten. Es wird gesagt, sein Sterbeprozess hat ein Jahr lang offenbar gedauert und er selbst habe dazu gesagt, er hätte nie gedacht, dass das so lange dauern würde. Und doch, es wird gesagt, er habe sich nie beklagt und er ist ein neugieriger Beobachter geblieben. Begleiterinnen von Munindra erzählen, während andere Leute richtig elend oder auch eher weniger achtsam geworden wären, hat Munindra weiterhin alles geprüft, erforscht, immer von Moment zu Moment. Und darin ist er auch für mich eine große Inspiration und vielleicht, wenn es dann mal so möglich ist, denke ich in meinem Prozess an Munindra und will ihm nacheifern. Neugier und Entdeckerfreude führen uns zu Unbekanntem. Wenn ich mir die Neugier eines Kindes vorstelle, welches das Treiben einer Schimpansengruppe im Affengehege beobachtet. Es sitzt davor und staunt, ist neugierig, strahlt freudig, was es da alles zu entdecken gibt. Wie wäre das, wenn wir etwas von dem auch bei einem Kilesa-Treiben, bei einem inneren Kilesa-Treiben, wenn wir uns so zuwenden würden und vielleicht übers Treiben mal lachen könnten, natürlich auch weinen, schmunzeln, wenn wir das alles auch zulassen könnten. Freudvoll erforschen und entspannt sein und gewahr sein, diese verschiedenen Hilfsmittel, die können wir natürlich besser mit einem leichteren Kilesa-Zustand üben. Es ist besser, wie bei der Metta- oder Karuna-Praxis, da üben wir auch zuerst mit jenen Menschen, bei denen es leichter geht. Und so auch hier bei all diesen vier Hilfsmitteln, es ist einfacher, das dort zu üben, wo es noch einfacher geht, und nicht gerade meinen, so macho-mäßig, ich will gerade mit dem Schwierigsten da üben. Es gibt auch Tücken beim Erforschen. Es gilt, wachsam zu sein, wenn wir zu analytisch werden. Denn in das Erforschen kann sich auch ein Verlangen mischen, welches die Erfahrung und die Unmittelbarkeit auch trübt. Wenn wir zu fest verstehen wollen und zu analytisch sind, engt das unseren Blick ein. Dieses zu starke Verstehen wollen kann von verschiedenem motiviert sein. Zum Beispiel auch vom Wunsch nach Kontrolle. Wenn wir auch nur subtil erwarten, dass durch das Erforschen der Ärger oder die Angst weggehen, können wir diesen Zustand schlechter erforschen. Und etwas weiteres, auch auf die folgende Art kann das Experimentieren mit zu viel Wollen, mit Verlangen vermischt sein. Kreativität ist eben auch etwas, das ein Teil der Praxis sein kann. Wenn wir aber jedoch zu stark an der Kreativität des Erforschens festhalten oder auch zu sehr in die Kreativität verliebt sind, dann wird sie natürlich eher kontraproduktiv. Ich komme langsam zum Schluss. Ich habe jetzt vier Möglichkeiten aufgezeigt, wie wir als GastgeberInnen mit den Kilesas, als unseren Gästen umgehen und eine gastfreundliche Atmosphäre schaffen können. Wir haben uns dabei kaum direkt mit den Geistestrübungen beschäftigt, also nicht mit ihrem Inhalt, sondern mehr mit dem Drumherum, mit der Entspannung, mit dem Wohlsein, soweit das möglich ist, mit dem Gewahr- und Präsentsein, mit der inneren Haltung und mit dem Erforschen. Zu Beginn habe ich von einer kopernikanischen Revolution im Umgang mit den Kilesas gesprochen. Stellen wir uns zum Ende nochmal vor, wenn da sind Unzufriedenheit, Ungeduld, Stolz, Missmut, Groll, Ärger, Hass, Gewaltimpulse, Ängste, Befürchtungen, Sorgen, Neid, Eifersucht, Trägheit, Unentschlossenheit, Schläfrigkeit, Zweifel, Selbstzweifel, Schamlosigkeit, soll ich noch weitermachen? Schamlosigkeit, gnadenlose Härte, Überheblichkeit, Hochmut, Trauer, Selbstmitleid, Schuldgefühle, Ohnmacht, Hilflosigkeit, Verwirrung, Täuschung. Wenn diese Kilesas da sind, geben wir im Dharma, Herz und Geist, eine andere Botschaft als gefährlich, weg davon, zu blöd, nicht mit mir, wegmachen. Unsere Botschaft ist dann, ich heiße das Kilesa wie einen Gast willkommen. Hallo, da bist du wieder. Und denke, okay, für mich, okay, du bist jetzt meine Praxis. Meine mitfühlende Achtsamkeit kümmert sich um den Kilesa-Gast, der von emotionalen Stürmen und Verstrickungen geplagt ist. Ich kenne den Gast gut, er ist ein Stammgast. Ich weiß, dass er eine eigene Geschichte und eigene Bedürfnisse hat. Er kommt und geht, wann er will und nicht ich, der Gastgeber. Ich sorge mich vor allem für eine sichere, entspannte und gute Atmosphäre. Jetzt berührt mich etwas und ich sorge für eine gute, entspannte Atmosphäre und ich schenke diesem Gast meine Gastfreundschaft. Und ich genieße es auch, immer wieder neue Facetten dieses Kilesa-Gastes zu entdecken. Und ich bin ihm auch dankbar in einem gewissen Sinn, zu lernen, wie ich geschickter und auch unbeschwerter mit ihm sein und umgehen kann.